Meine Mutter war hochpathologisch, das wusste damals aber noch keiner. Und sie hat mir, als ich 8 war, dann immer gesagt, dass ich schnell groß werden soll, damit sie gehen kann. Und als ich 8 Jahre alt war, hatte ich tatsächlich eine außerkörperliche Erfahrung. Ich habe Leute angeguckt, habe denen tief in die Augen geguckt und denen dann erzählt, was die nächsten 3 Jahre so passiert. Und dann bin ich auch ins Lehrerzimmer gerufen worden, weil ich in der Klausur Dinge geschrieben habe, wo die sagten, woher hast du das? Und das war sozusagen dieses Channeling, was damals angefangen hat. Da muss jetzt so einem Menschenkind nichts passiert sein. Das kann glücklich in einer sehr liebevollen Familie groß werden. Die Struktur ist aber trotzdem traumatisch und die kommt von weiter hinten.
Wenn Menschen denken, es war ja alles gut bei mir, aber trotzdem habe ich Ängste und weiß gar nicht, wo sie herkommen. Inwiefern unterscheidet sich die Seelenfamilie von der inkarnierten Familie?
Dann kommen wir in dieser Seelenfamilie mit diesem Auftrag, in diese Inkarnation in irgendeiner Form zu lehren und damit bewusst in Kontakt zu gehen. Das kann man dann üben. Ja? Und dann kann man auch mit anderen aus anderen Seelenfamilien in Kontakt gehen. Und in diesem Verstehen, wenn ich das durchschritten habe, ist wieder eine neue Dimension Freiheit, die ich betrete. Eine neue Dimension von Eigenverantwortung, von Selbstfürsorge, von Mitgefühl möglich.
Nicole, Laura, ich freue mich so sehr, dass du hier bist heute, wirklich. Für mich bist du ein ganz besonderer Gast, weil ich glaube, du bist der Gast, wo ich sagen kann, bis auf Dominique vielleicht, die ja auch schon mal im Podcast war, aber wo ich sagen würde, mein Papa, der war auch schon mal im Podcast, aber wo ich sagen würde, du gehörst auf jeden Fall zu den Menschen, die mich am besten kennen, mit all meinen Strukturen, mit all dem ganzen allem, was so in mir ist, weil du mich seit vielen, vielen Jahren begleitest, als meine Coachin und Mentorin und mich viel durch viele Prozesse geschickt hast, innerlich. Und deswegen freue ich mich einfach so, dass du heute hier bist und ich dich quasi vorstellen darf an meine Community, dass die vielleicht heute auch ganz viel von dir mitnehmen können, weil ich einfach schon so viel durch dich gelernt habe. Deswegen danke, dass du da bist.
Oh, danke, Laura, dass ich hier sein darf. Das ist sehr schön.
Ich freue mich total und bin riesig gespannt. Ich habe gerade schon gesagt im Vorgespräch, dass es für mich jetzt so was so spannend ist, weil, wie gesagt, du weißt so viel über mich und heute kann ich dich so viel fragen, was ich richtig gut finde. Das werde ich jetzt natürlich ausnutzen.
Ja, sehr gerne.
Ich würde tatsächlich gerne ganz vorne anfangen, zeitlich gesehen, in deiner Kindheit oder in der Zeit, wie du groß geworden bist. Und nimm mich mal mit, wer war Nicole als Kind? Mhm. Was hat dich... Hattest du schon diese spirituelle Anbindung? Wenn ja, wie hat sie sich ausgedrückt? Genau, vielleicht können wir da immer so ein bisschen anfangen, so eine kleine Zeitreise machen.
Hui, ja, gerne. Ich bin in kleinstbürgerlichen Verhältnissen groß geworden, also geboren worden. Als ich 3 Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir nach Hamburg gezogen und da beginnt so meine durchgehende Erinnerung. Und da waren wir in einem Vorort, ganz bescheiden, in einer 3-Zimmer-Wohnung. Und da war noch, sage ich mal, noch nicht viel auffällig, außer dass ich sehr früh lesen und schreiben konnte und mich in der Schule furchtbar gelangweilt habe. Und als ich 8 Jahre alt war, hatte ich tatsächlich eine außerkörperliche Erfahrung. Das war so mein erster Kontakt wirklich zur spirituellen Welt, den ich natürlich als Kind gar nicht zuordnen konnte. Ich habe allerdings diese Erfahrung gemacht, weil ich die Bücherecke, die ich nicht lesen sollte, mit Parapsychologie gefunden hatte. Und habe da mal so eine Übung gemacht. Und dann
wo
hat das
hast
auch
du
noch
diese Bücher gefunden?
Bei meinem Vater in einem Schrank, der abgeschlossen war.
Okay. Ach,
da sollte krass. Ich ja nicht ran, weil das war ja Grenzwissenschaften. Mein Vater hat sich für viel interessiert, hat viel gelesen. Wir hatten riesige Bücherwand zu Hause. Und natürlich ist das Verbotene das Interessanteste. Und da habe ich dieses Buch gefunden und habe das mal ausprobiert.
Kannst du dich noch an die Übung erinnern?
Nicht im Detail tatsächlich. Und ich weiß auch nicht mehr, wie das Buch hieß. Ich habe das später sogar mal nachgeguckt, habe ich nicht wiedergefunden.
Aber weißt du noch, was die Erfahrung war? Also
ja,
was passiert?
Das war sehr, sehr genau. Die Erfahrung war, dass man sich mit irgendwelcher Atemtechnik und Konzentration auf was tatsächlich ins Universum begibt und an so einer Silberschnur hängt sozusagen und dann diese ganze planetare Erfahrung von außen sieht und sich eben auch. Und das war für mich sehr hilfreich, muss ich sagen, weil hier kommen wir zu der Downside, was in meiner Kindheit war. Meine Mutter war hochpathologisch, das wusste damals aber noch keiner. Und sie hat mir, als ich 8 war, dann immer gesagt, dass sie gerne sterben möchte und dass ich schnell groß werden soll, damit sie gehen kann. So, das ist also sozusagen das Spannungsfeld Spiritualität und psychologische Dysfunktion im Hause, in der ich da groß geworden bin. Und für mich war das super wichtig, diese Erfahrung, weil ich von da aus eine Perspektive bekommen habe, wo ich gedacht, dann kann ich ja hier bleiben. Dann muss ich ja nicht sterben, damit sie auch gehen kann.
Oh, wow.
Ja, das war so ein bisschen der Einstieg. Du wolltest es wissen, Laura.
Unbedingt. Alles, nein, alles, alles. Ich fühle, also ich bin nur gerade sehr in deiner Geschichte.
Und das war sozusagen der Einstieg für mich. Mit dieser Anbindung an diese spirituelle Welt konnte ich hier sein. So, das heißt, das hat mich durch meine ganze Kindheit, Jugend begleitet, geprägt. Ich war dann auch noch ein Kind, was sozusagen eher so aus der Revolution kommt. Ich bin dann eher so ein Kriegernaturell. Also kleine Geschichte, mit 5 habe ich in der Küche gestanden, mit dem Fuß aufgestampft und gesagt, wann bin ich so alt, dass ich entscheiden kann, was ich mache? Mein Vater etwas trocken in 13 Jahren. Ich, so lange warte ich nicht.
Das erinnert mich an meine Tochter.
Verstehe. Ein kleiner Tipp, solche Kinder brauchen viel Raum.
Ja, absolut. Mhm. Und wenn du, also du warst 8, du hast das erste Mal diese außerkörperliche Erfahrung gemacht. Du hattest plötzlich wie so einen inneren Perspektiven-Shift. Bist dann in diesem sehr herausfordernden Haushalt groß geworden. Wie ging's weiter? Also wie hast du dich selber vielleicht dann auch unterstützt? Weil du wirst ja wahrscheinlich niemanden jetzt gehabt haben, der dich da leiten konnte oder führen konnte, außer dann die geistige Welt.
Genau.
Inwiefern hast du die für dich nutzen können, um da in deiner Ressource zu bleiben?
Da konnte ich die noch nicht wirklich nutzen. Ich war also wirklich auch ein Außenseiterkind, immer ein bisschen anders. Einfach auch durch natürlich, sagen wir mal, die geistigen Fähigkeiten und so weiter. Das war so ein bisschen ein Spannungsfeld, in dem ich mich schon als Kind sehr früh bewegt habe. Und hatte einzelne, sehr wenige gute Kontakte. Und ansonsten bin ich eher für das, wer ich war, angegriffen worden, auch schon in dem Alter. Und ich habe mit 14 tatsächlich angefangen zu hören, das kann ich heute so sagen. Für mich war das in dem Alter so, dass ich Informationen hatte über die Welt oder über Menschen, die mich überhaupt nicht interessiert haben, die ich gar nicht wissen wollte. Und da habe ich mich gefragt, wie geht das denn? Woher kommt denn das? Und dann bin ich auch ins Lehrerzimmer gerufen worden oder zum Direktor sogar, weil ich in der Klausur Dinge geschrieben habe, wo die sagten, woher hast du das? Ne? Und das war sozusagen dieses Channeling, was damals angefangen hat, was mir aber echt keiner gesagt hat natürlich. Und ich kannte niemanden, der es mir hätte erklären können. Es war niemand in der Familie da oder in meinem Umfeld, bei den Lehrern. Ich meine, die waren komplett überfordert. Ja,
und hat dir das Angst gemacht oder wie war?
Witzigerweise null Angst, gar nicht, aber irritiert hat es mich. Ja, ich habe dann da selber sozusagen geforscht, ich habe Leute angeguckt, habe denen tief in die Augen geguckt und denen dann erzählt, was die nächsten 3 Jahre so passiert. Habe dann festgestellt, wollten die gar nicht wissen. Und habe dann darüber, the hard way, gelernt, okay, das ist ein Übergriff, das geht so nicht. Ich meine, ich war in der Pubertät, ne? Eigentlich ist man mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Meine Mutter war monatelang immer in psychosomatischen Kliniken. Das heißt, ich habe Schule geschwänzt, weil ich ihr dann die Tabletten wieder weggenommen habe, weil sie hochsuizidal war und so weiter. Also das lief, seit ich 12 war, hat sie immer mal wieder Selbstmordversuche gemacht. Und damit war ich dann auch noch beschäftigt. So, das heißt, ich bin schon ein bisschen anders groß geworden als die anderen und bin mit 15,5 wirklich ausgezogen, hatte meine eigene Wohnung und habe mich auf meine Füße gestellt, habe neben der Schule gearbeitet, weil ich einfach auch den Kindesunterhalt von meinem Vater bekommen habe, aber eigene Wohnung kostet ein bisschen anders. Ja, und so habe ich dann mich bis zum Abitur durchgekämpft.
Wow. Ich würde hier einmal ganz kurz wie so ein Seitenkapitel einmal aufmachen. Wenn jetzt gerade jemand zuhört und bei den eigenen Kindern vielleicht das Gefühl hat, die sind hellhörig oder hellsinnig, hellfühlig, was würdest du sagen, aus der Erfahrung gar keine Unterstützung gehabt zu haben? Was können Eltern tun, die merken, oh, mein Kind hat diese Fähigkeiten noch sehr ausgeprägt? Also wir haben sie ja alle, aber ne, bei dem Meisten gehen sie ja einfach verloren, weil der Sinn nicht trainiert wird. Was würdest du sagen, wie kann man einem Kind am besten begegnen, was hört, was sieht, was fühlt. Was aus der geistigen Welt kommt, weil es ja erstmal auch vielleicht für alle im Umfeld so ein bisschen irritierend ist, sage ich jetzt mal.
Ja. Bestätigung. Das Wichtigste ist erstmal, Wahrnehmung ist nie falsch. Sie heißt ja auch Wahrnehmung, nicht Falschnehmung. Das ist das Wichtigste. Kinder und Jugendliche brauchen eine Bestätigung, dass ihre Wahrnehmung sind und dass man höchstens in der Interpretation sich vertun kann. Aber grundsätzlich alles, was sie fühlen, sehen, denken, hören, whatever, dass das erstmal ihrs ist und richtig und okay. Und selbst wenn man als Eltern nicht weiß, was das genau bedeutet, wie diese Wahrnehmung einzuordnen sind, dann kann man immer heutzutage kann man nachfragen. Man kann sich dann in diese Welt begeben und fragen, wer kennt sich denn damit aus? Ja, da findet man sogar schon online ja ganz viel und kann da schon ansetzen, dann um zu sagen, hier mein Kind hat hier außersinnliche Fähigkeiten oder sowas in der Art. Was kann ich machen? Da kann man sich dann Unterstützung holen. Aber solange das noch so erstmal, sag ich mal, auf der Kippe ist, man weiß noch nicht so, ist das Wichtigste die Bestätigung.
Ja, voll schön. Ja. Okay, wir springen aus dem Kapitel wieder in deine Geschichte. Du bist jetzt 15, du bist ausgezogen, du jobbst nebenher, sehr, sehr früh selbstständig geworden.
Ja.
Wie ging es dann weiter?
Ich habe meinen Schulabschluss gemacht und wusste nicht so richtig, wohin. Hatte auch da natürlich keine Berater. Ich bin dann zu so einer Berufsberatung gegangen, Studienberatung. Hab mich zum Schnupperstudium ins Psychologiestudium gesetzt und gesagt, nee, das wird's nicht. Dadurch, dass ich an diesen Kliniken, wo meine Mutter war, so viel mit Psychologen zu tun hatte und viele Gespräche geführt habe, die dachten übrigens immer schon, ich bin Psychologiestudentin, habe ich auch viel Fachliteratur zu dem Zeitpunkt schon gelesen und gesagt, nee, das ist nicht mein Studienfach. Da habe ich überlegt, Philosophie zu studieren und bin irgendwie da aber auch nicht so richtig zurande gekommen und habe dann, weil mir nichts Besseres einfiel, erstmal einen Job gemacht. Und ich muss dazu sagen, dass aus meiner weiblichen Linie sehr viel kaufmännisches Blut fließt, auf der weiblichen Seite tatsächlich. Meine Urgroßmutter war 1906 selbstständig.
Wow.
Das ist echt krass, ne? Das war sehr ungewöhnlich. Und dann auch noch im Modebereich, Accessoirebereich. So, das heißt, ich bin erstmal in die Mode gegangen und habe dann in dem Bereich sozusagen gearbeitet, habe dann, ohne es zu wissen, schon Organisationsentwicklung in einem Unternehmen gemacht. Wie seid ihr denn hier organisiert? Das ist ja komisch. Ich hatte als ich gearbeitet habe, neben der Schulzeit, habe ich in einer Kreditbank in der Rechtsabteilung gejobbt. Und das hat mir natürlich sehr, sehr viele Kenntnisse gegeben über Kredite, Geldfluss, Bankwesen und so weiter. Und das konnte ich dann da gut anwenden. Und da hatte ich einen tollen Chef, der hat gesagt, mach mal eine Ausbildung. Du musst in Deutschland irgendwas mit dem Schein haben. Und dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Das gibt's so heute nicht. Heute nennt man das duales Studium im Betrieb und ein bisschen Betriebswirtschaft mit Führungskräfteausbildung, alles so zusammengepackt. Das gab es damals, bin ja auch schon ein bisschen älter. Und das habe ich dann gemacht, auch erfolgreich. Ich habe gedacht, was für eine bekloppte Welt. Hier kann ich nicht bleiben. Ich habe ja, seit ich 16 bin, muss ich dazu sagen, Sessions gegeben. Meine Physiklehrerin war meine erste Klientin. Die hatte Eheprobleme. Und ich hatte die mal nach der Stunde angesprochen, dass sie so traurig aussieht. Und dann fing sie an zu weinen und dann haben wir uns ins Café gesetzt und dann hat sie regelmäßig Stunden genommen bei mir. Also das war, seit ich 16 bin, auch üblich. Also ich hatte viele Leute, die kamen und gefragt haben, ob ich mal Zeit auf einen Kaffee habe. Und damals war so der Energieausgleich, weiß nicht, haben sie mir Blumen mitgebracht oder eine Flasche Wein oder was weiß ich. Das heißt, ich gesagt habe, ich trinke gar nicht so viel Wein, lass den mal weg. Mir Kaffee mitbringen ist besser. Und das lief sowieso schon seit meinem 16. Lebensjahr. Das muss ich vielleicht auch noch erwähnen an der Stelle.
Und wenn wir da einmal reingehen, wie war das für dich? Also du bist da einfach ganz intuitiv dann in die Gespräche gegangen und hast einfach unterstützt? Also wie?
Ja, also es ist ja, ich hatte ja wirklich eine Menge Ahnung von Psychologie und wie Menschen funktionieren durch diese ganzen Bücher, die Fachbücher. Ich habe auch von denen gelesen, die aus der Association rausgeflogen sind und so weiter, ja. Weil ich auch interessant fand, was ist konform, was ist nicht konform. und habe mich damit sehr beschäftigt und habe durch diesen Weg mit meiner Mutter, die ich ja quasi begleitet habe, auch festgestellt, wo die Grenzen der Therapie waren, wo sie ihr eben nicht helfen konnten, wo Heilung bei ihr auch nicht möglich war, mit multipler Diagnose irgendwann austherapiert und so weiter. Das war ja ein Verfahren, das lief zu dem Zeitpunkt ja parallel. Das heißt, ich war schon recht geschult in dem. Dann kam meine Intuition. Ja, ich bin ja mit einer Mutter groß geworden, wo es ja immer hieß, gucken, wann ist hier ein kritischer Zeitpunkt? Ich meine, eine dissoziative Persönlichkeitsstörung heißt auch, du bist als Einzelkind in drei Rollen, in dem schwarzen Kind, dem Unsichtbaren und dem Weißen. Und das immer wieder auszutarieren und so weiter, da wächst also Empathie mal zwangsläufig. Ja. Und das war denn dann in diesen Gesprächen, war ich tatsächlich eher analytisch interessiert. Ich hatte gar nicht dieses Helfen und dieser ganze Blümchenfaktor war für mich damals so. Ich war eher so mit, sag ich mal, sehr viel Chuzpe unterwegs in dem Alter. Und diese ganze Weichheit und so, das kam erst viel später. Ich war eher kämpferisch unterwegs, stand halt auf meinen eigenen Füßen sehr früh und war eher so ein bisschen revolutionär. Und habe dann aber in dem Moment, wo jemand da saß, wollte ich einfach nur wissen, wo funktioniert hier was nicht? Wo ist der Bug? Was stimmt nicht in diesem Glaubenssystem von demjenigen, dass der sich in so eine komische Situation bringt? Da passt ja was nicht. Das kann man korrigieren. Man kann ja was anderes denken, dann fühlt man auch was anderes. Und was die Leute hindert, ist Angst. Das hatte ich sehr früh rausgefunden. Und dann habe ich immer gesagt, wenn du Mut hast, kannst du dein Leben ändern. Und das war etwas, was für die natürlich sie in Kontakt gebracht hat mit ihren Ressourcen. Und deswegen hatte ich auch viele Erwachsene, also Menschen, die ungefähr doppelt so alt waren oder älter als ich. Das war sehr witzig.
Das glaube ich. Hm. Wir machen mal einen Zeitsprung nach heute. Mhm. Und auch in der Zeit, wo ich dich kennengelernt habe, bis heute hat sich ja in deinem Leben jetzt auch nochmal unglaublich viel verändert. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen reingehen, wer warst du so vor 5, 6 Jahren? Mhm. Auch mit deiner Firma, mit deiner Arbeit, also ne, du hast dich ja dann irgendwann selbstständig gemacht. Vielleicht kannst du da gleich auch noch mal kurz erzählen. Und wo stehst du heute? Mhm. Das fände ich auch noch mal super spannend.
Ja, kann ich gern sagen. Also ich habe mich mit Anfang 20 selbstständig gemacht, nach der Ausbildung, weil ich nicht in Systeme reinpasse. Also wenn das Individuum sich seines Ichs bewusst ist, legt es das System lahm. Ja, das habe ich. Und dann habe ich gedacht, das hat keinen Zweck, ich mach's alleine. Und war dann sehr früh im Bereich Training, Coaching alleine unterwegs. Habe zwischendurch Firmen gegründet, habe mich wieder davon gelöst, wieder alleine weitergemacht. Und vor 5, 6 Jahren, warte mal, was haben wir denn jetzt, 25 Jahre, genau. Da war ich eigentlich sehr zufrieden. Meine Akademie, die habe ich seit 2012, 13 sowas gegründet, weil Menschen lernen wollten, wie ich arbeite. Und da habe ich mich breitschlagen lassen. Ich hatte zwar mal Coachings gegeben, aber ich hatte gar keine Workshops und Seminare mehr gegeben, weil ich gar keine Lust mehr hatte. Da war ich so ein bisschen raus. Ich habe ja sehr viel Personalentwicklung gemacht, ganz klassisch auch. Immer parallel, ne? Ich habe immer die spirituelle Arbeit auf der einen Seite und mein Geld verdient sozusagen wirklich in der Consultancy, wenn du so willst. Und das ist zusammengewachsen, so 2012. Und da habe ich die Akademie gegründet. Das war jetzt nicht, heute gründe ich die, sondern es hat sich so ergeben organisch, dass ich eben so ein Train-the-Trainer-Programm aufgesetzt habe, um anderen beizubringen, wie ich arbeite. Und das hatte sich sehr, sehr gut entwickelt. Also da stand ich so vor 5, 6 Jahren. Alles ist wunderbar. Ja, die Akademie läuft, Menschen machen Ausbildungen bei mir, ich coache, ich gebe Kurse. Wunderbar. Und dann fiel ich vom Pferd. So, das war tatsächlich genau vor 5
Sinne
Jahren.
Des Wortes.
Ja. Das war genau der Punkt, der Rieseneinschlag. Das war lebensgefährlich. Ich habe wirklich einen krassen Unfall gehabt. Und das hat mir deutlich gezeigt, okay, ich sollte jetzt mich mit meinem Inkarnationsauftrag doch nochmal beschäftigen. Die Arbeit, die ich mache, das war super aligned. Das bin ich. Ja, das ist authentisch, ich kann gar nicht anders, das bin ich halt. Aber das an die Öffentlichkeit gehen, das hatte ich nie getan. Ich habe nie Werbung gemacht, auch nie gebraucht. Ich habe nie einmal irgendwas im Bereich Marketing gemacht. Das, was ich tue, hat sich immer rumgesprochen und ich bin immer gefragt und eingeladen worden. Und von daher gab es nie einen Anlass, auch überhaupt nur so einen Auftritt nach draußen. Warum? Die kommen doch alle her. Ja, was soll ich da? Ist ja Zeitverschwendung. Und dann wurde mir bewusst, als ich da 3 Monate rumlag und mich kaum rühren konnte, so, warte mal kurz, ich glaube, vielleicht sollte ich doch noch mal etwas weiter nach draußen gehen.
Nimm mich da einmal mit rein. Mhm. Also, du bist vom Pferd gestürzt, warst schwer verletzt und quasi für 3 Monate erstmal in die Horizontale gelegt. Nimm mich mal in deinen Kopf, in deine Gedanken mit rein, weil erstmal, wenn man ja so einen Unfall hat, also wenn man jetzt diese typischen Phasen der Veränderung, ne, war bei dir auch erstmal so Schock oder
klar.
Und so Gott, was soll das jetzt so? Das passt mir gar nicht in Kram. Also nimm mich gerne einmal nochmal in deine innere Welt mit, wie war einmal für uns und aber auch einmal für die Metaebene, wie kann man damit umgehen, wenn einem auch, ich nenne es jetzt mal so ein Schicksalsschlag passiert, wo von heute auf morgen plötzlich erstmal ist jetzt alles anders. Wie bist du damit umgegangen? Ja.
Also nachdem ich festgestellt habe, ich hatte Nahtoderfahrung und ich bin tatsächlich bewusst, also das habe ich wahrgenommen, dass ich entscheiden konnte, ob ich jetzt hier weitermache oder ob ich es lasse. Weil für mich war, mehr konnte ich nicht erreichen in puncto Transformation, Unterstützung und verstehen, wie Menschen funktionieren, mehr ging nicht.
Aber wie, also hol mich da dann noch irgendwie rein. In dieser Nahtoderfahrung war das... Wo warst du da? War das wie so eine Art innerer Dialog? Mit wem warst du in Kommunikation? Warum hast du dich entschieden, zurückzukommen?
Beziehungsweise hier zu bleiben, ja.
Hier zu bleiben, ja.
Ja, diese geistige Welt, da bin ich im Prinzip immer verankert und mir ist es sehr, sehr schwer gefallen und habe Jahrzehnte gebraucht, um vollständig hier in meinem Körper, in dieser Welt, in diesem Weltlichen anzukommen. Und das ist ein ongoing process, to be honest.
I feel you.
Ja, ich kann heute noch immer nicht sagen, dass ich zu 100% da bin. Ich habe mich so zentriert, als ich in diese Welt reinkam, auf der geistigen Seite, dass das die größte Challenge in meinem Leben war, mich hier zu verbinden, mit Menschen zu verbinden. Mit Tieren und Natur ging immer gut, mit Menschen war es schon so ein bisschen schwieriger. Und auch mit mir selber im weltlichen Kontext. Das heißt, mir ist das so vertraut, das ist keine fremde Welt. Das ist nicht irgendwie plötzlich was Überraschendes oder so. Das heißt, ich habe mit denen ich immer spreche, gesprochen. Ich war da, wo ich immer bin. Nur, dass ich gemerkt habe, ich bin so weit von meinem Körper weg, hier ist was anders. Und dann kam, ja, du musst jetzt entscheiden, ob du das wirklich zu Ende bringen willst, ob du diesen nächsten Task machen möchtest in dieser Inkarnation. Du kannst wählen. Und da habe ich gemerkt, dass ich ein Stück weiter weg war als sonst, wenn ich in eine Meditation gehe oder mich verbinde. War ich da, wo ich immer bin, aber ich habe dann auf einmal gespürt, es ist doch ein Eck weiter weg. Und da konnte ich gucken und sehen, ach, es geht darum, das in die Welt zu tragen.
Konntest du schon da sehen?
Das war in dem Moment sehr deutlich. Das war in dem Moment sehr deutlich, dass es darum geht, dass ich entweder jetzt in die Welt gehe, mich mit der Welt und den Menschen darin verbinde, ernsthaft verbinde, wirklich dort zur Verfügung zu stehen und nicht in dieser Bubble, die ich ja gemacht habe, in meinem Workshop-Raum, im Praxisraum, online, wo und wie auch immer. Ja, du konntest mich ja auch, weiß ich nicht, am Flughafen fragen, können wir kurz sprechen? Das war ja gar kein Problem. Ich habe eine kleine Bubble gemacht und da sind alle drum rumgelaufen. Ich kann, wo ich auch gerade Q&A stehe, ein paar Quadratmeter Menschen freimachen, damit ich mit jemandem arbeiten kann. Das ist nicht mein Problem. Ja. Und da war dieser Blick da rein, oh, es geht darum, jetzt wirklich proaktiv rauszugehen. Und entweder sage ich, oh nee, dann lasse ich's. Oder aber ich mach's. Und das sind Bruchteile von Sekunden, aber ich habe mich wirklich reingefühlt. Ich weiß nicht, mir kam es vor, als hätte ich einen halben Tag Zeit gehabt, hatte ich aber nicht. Weil als ich wieder da war und mich entschieden hatte, ich gehe den Weg, hat der Chefarzt von der Inneren da gestanden, hat gesagt, ich habe gesagt, hier bleiben, gucken Sie mir in die Augen, Sie sollen nicht weggehen. Habe ich den angeguckt und habe ich ihm gesagt, wissen Sie, das entscheide ich. Aber es ist in Ordnung, ich sehe Ihre Bemühungen, vielen Dank. Ja.
Wow.
Ja.
Okay. Das heißt, du hast in der Nahtoderfahrung wählen können und schon auch wirklich ganz klar für dich gesehen, wenn ja, zurück, dann mit Auftrag.
Ja.
Okay. Und
die 3 Monate dann sozusagen dein Genesungsprozess, was hat das mit dir gemacht zu wissen, okay, neues Kapitel? War das für dich auch, also würdest du auch sagen, dass es dich beängstigt hat zu wissen, dass du jetzt rausgehst damit? Was waren deine inneren Widerstände?
Ja, ich war auf der einen Seite, war ich sehr gut in mir, bei mir und habe gesagt, okay, ich habe Ja gesagt und ich bin jemand, der, wenn er zu etwas Ja sagt, ein ganz krasses Commitment hat. Das hatte ich auch zu meinem Weg. Ich habe mich auch in anderen Lebenssituationen immer wieder für diesen spirituellen Weg entschieden, no matter what. Und das hatte häufig wirklich krasse Auswirkungen und Nachteile, könnte man jetzt so sehen, im Sinne der Bequemlichkeit. Aber das war nicht das Problem. Aber ich hatte tatsächlich Bedenken und ja Befürchtung. Ich muss wirklich sagen, Befürchtung, dass wenn ich sage, wie ich arbeite, dass mir die Fachwelt auf den Kopf steigt. Dass ich Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen plötzlich habe, die sagen, das entspricht aber nicht unserem Forschungsstand. Das ist nicht so, wie wir arbeiten. Wir haben hier diese und jene Erkenntnisse und du sagst hier was anderes. Und ich bin keine Wissenschaftlerin im Sinne dessen, wie die Menschen das verstehen. Ich mache meine Analysen und ich habe natürlich jetzt Empirie seit 40 Jahren mit dem, was ich da tue. Aber das ist nicht das, was unsere Wissenschaftswelt unter Wissenschaft versteht. Und somit kann ich immer nur sagen, ich gehe mit meiner Erfahrung und dem Wissen, was durch mich kommt, auch durch die Anbindung, gehe ich raus und stehe zur Verfügung. Und ich stehe auch jedem Wissenschaftler für ein Gespräch zur Verfügung. Ich finde das hochinteressant und ich habe auch unterwegs mit offenen Wissenschaftlern sehr inspirierende Gespräche geführt. Aber mir war einfach das immer zu heikel zu sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Und ich gehe mit anderen Dingen oder mit manchen Dingen anders um, benutze gleiche Termini, aber die bedeuten bei mir einfach was anderes als jetzt in der Psychiatrie zum Beispiel. Natürlich ist das alles dicht aneinander. Ja, aber natürlich ist mein Begriff und ich benutze natürlich die Terminologie, die es da so gibt, aber sie hat manchmal bei mir eine andere Bedeutung. Und dem Risiko wollte ich mich einfach nicht aussetzen, deswegen habe ich es nie gemacht. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber wenn es irgendjemand stört, kann er ja was sagen. Ja, ich bin ja offen dafür zu sagen, ja, aber mein Verständnis ist so, dann finden wir passende Worte. An den Worten kann es nicht hängen. Und dann hat mich irgendwann bekräftigt, dieses, wer heilt, hat Recht. Und dann habe ich gedacht, ich will gar nicht Recht haben. Das ist gar nicht das, worum es mir geht. In der Wissenschaft ist ja nichts falsch. Es ist nur manchmal limitiert auf eine Art und Weise, dass nicht das gesamte Potenzial genutzt wird. Aber falsch ist es ja nicht. Wir haben uns nur einfach von dort aus weiterentwickelt. Und manchmal ist die Wissenschaft nicht so schnell in ihrer Beweisführung hinter denen, die vorgehen, hinterher. Aber es negiert ja nicht, was sie rausgefunden haben.
Ja, ja.
Und das war so ein bisschen das Thema, mit dem ich dann beschäftigt war, gesagt habe, okay, los geht's. Und ich bin, muss ich auch sagen, als ich diesen Unfall hatte, war ich schon lange aus diesem Kämpferischen raus. Ja, es hat mich Jahrzehnte gekostet, den Krieger nach Hause zu holen. Aber er ist zu Hause. Und dieses Wort, der Krieger mit der leeren Hand, ist dann schon meins. Ich habe diese Kraft und diese Stärke, aber die nutze ich heute für Integration und nicht für Auseinandersetzung.
Was würdest du dir wünschen für den Dialog zwischen, ich sage jetzt mal, Wissenschaft und Spiritualität? Was wäre da was siehst du da als Potenzial, wie da ein Dialog stattfinden kann?
Meine erste Einladung an alle, egal ob auf der spirituellen Seite oder auf der wissenschaftlichen Seite, wenn ich jetzt überhaupt mal in Trennung spreche, weil für mich ist Spiritualität die Mutter aller Wissenschaften. Aber selbst wenn ich jetzt mal in diese übliche Trennung reingehe, dann wünsche ich mir bewertungsfreien Raum. Ich wünsche mir, dass Menschen offen sind dafür, dass sie ohne Bewertung anhören, was die anderen zu sagen haben. Und egal von welcher Seite. Und ich habe hier keinen Appell an die Wissenschaft oder an die Spiritualität oder wen auch immer. Wir sind alle Menschen. Und wenn wir einen bewertungsfreien Raum schaffen, dann entsteht Kreation und Inspiration und Verbindung. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Verbindung, dass die Liebe und die Energie fließen kann, damit wir wachsen können. Es geht doch um Wachstum. Wir wollen doch alle am Ende dasselbe.
Ja. Ich arbeite ja schon auch lange mit dir und du hast ja einen sehr, ich sag mal, schnellen Ansatz. einen sehr effektiven, schnellen Ansatz. Deswegen, ich würde gerne einmal wie jetzt so eine Stufe tiefer gehen.
Ja.
Und einmal wirklich über die Inhalte deiner Arbeit sprechen. Wie du arbeitest, was ist dein Menschenbild? Wie siehst du Menschen? Und ich spreche ja immer so ganz gerne so über die Matrix, der, also ne, dass wir alle, wir haben wie so eine Matrix, das ist ja vorhin auch schon vom Bug gesprochen, ne, dass manchmal in unserer Matrix wie so ein Glitch, dass wir so, aber wir sind die ganze Zeit mit diesem Glitch und merken gar nicht, dass in unserer Matrix halt irgendwas ein bisschen verquer ist, weil alle so eine verquere Matrix haben. Deswegen, ich würde so gerne einmal in diese Welt mit dir eintauchen und wirklich da so eine Etage tiefer, wie so, ich sag mal so, in das alles, was so unter der Oberfläche ist, unter der Inhaltsebene, was da so in uns Menschen wirkt. Hol mich mal da rein. Was ist dein Menschenbild? Was ist so die Grundlage deiner Arbeit? Wie blickst du auf Menschen? Und dann würde ich gerne danach einmal darauf eingehen, was du vorhin gesagt hast, als du angefangen hast, mit Menschen zu arbeiten, wirklich dieses, ne, der Gedanke, das Gefühl und es braucht den Mut, um da auszusteigen. Wie kann man da im Alltag sich vielleicht mehr mit verbinden? Mhm. Genau, aber das machen wir dann gleich. Jetzt erstmal dein Menschenbild. Ja. Und genau, wie arbeitest du, wovon gehst du aus in deiner Arbeit?
Ich gehe davon aus, dass in dem Moment, wo die Empfängnis stattfindet, Seele, Spirit und das Physische zusammenkommen. Und dass wir dieses Spannungsfeld zwischen dem Spirit und der Seele haben, was unsere Matrix ausmacht. Weil du weißt, ich arbeite ja auch gern mit dem Bild der Matrix, auch in Aufstellungsarbeit etc. Und das ist das, was uns als Menschen besonders macht. Unser gesamtes Potenzial steckt als Information auch in unserer DNA. Klar, ja, es braucht ja ein physisches Abbild davon. Sonst bleiben wir im Geistigen, dann brauchen wir auch diese ganze Geschichte mit der Erde und dem Planeten und der Inkarnation nicht. Ja, also Inkarnation heißt ja Fleischwerdung. Das heißt, wir kommen in die Materie. Das heißt, wir sind viel, viel größer als das, was unser Körper hier ausdrücken kann. Na klar, ich glaube, das ist mittlerweile auch schon für die gesamte Menschheit, glaube ich, schon auch ein Bewusstseinsaspekt, den alle haben, glaube ich. Hoffe ich.
Wir arbeiten dran.
Ich kann es mir fast nicht mehr anders vorstellen. Dafür haben wir auf der ganzen Welt so schöne alte Kulturen, die das alle zeigen. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die Menschheit darüber durchaus ein Bewusstsein hat. Kann man vielleicht nicht über jeden Einzelnen sprechen, aber im Großen und Ganzen schon. Und das ist das Wichtige, dass die Einzigartigkeit in dieser Kombination steckt. Einmal aus der horizontalen Linie, was Familie, Ahnen und so weiter angeht, und aus der vertikalen Linie unsere geistige Familie, die Seelenfamilie. Ja, wir haben ja zwei da letztlich. Und das kommt alles zusammen. Und damit sind wir immer einzigartig. Das ist das Menschenbild von der einen Seite. Von der anderen Seite ist es, wir sind alle gleich. Wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt, aus der gleichen Essenz. Wir sind Liebe, wir können nichts anderes sein, weil es nichts anderes gibt. Das ist für mich super einfach. Ja, und das zusammengenommen bringt denn dann ein ganz faszinierendes Wesen in diese Welt, was zunächst mal in einem sehr kleinen Körper hier reinkommt, großartig, aber die Persona oder wie wir das auch immer nennen, dieses Human Being, ja, das ist vollständig. Und ich finde es so wichtig, diesen körperlich kleinen Wesen mit dem Respekt und der Achtung entgegenzutreten, dass wir hier mittlerweile auch, kommen ja nur noch alte Seelen, immer eine Meisterseele in Empfang nehmen. Es gibt nichts anderes. Ja, und wir wachsen dann in dysfunktionale Strukturen hinein, weil es keine anderen gibt, weil wir nun mal Menschen sind mit Limitierungen und so weiter. Ja, und das ist ja auch kein, wie soll ich sagen, das ist kein Frevel ist nicht das richtige Wort. Das ist kein Manko, das ist kein Stigma oder so. Das wird häufig so benutzt. Ah, das ist aber dysfunktional da in der Familie. Ja, Entschuldigung, das ist es bei allen. Ja, solange wir nicht erleuchtet sind oder rein geistig, haben wir genau durch diese Limitierung irgendwas, was dysfunktional ist. Für mich ist das ein völlig neutraler Begriff. Der bewertet nicht. Der beschreibt nur. Und dann muss ich gucken, was ist denn das, was dysfunktional ist im Sinne der Funktionalität? Und die Funktionalität ist Liebe. Ja.
Also du würdest sagen, funktional ist immer das, was aus Liebe ist und kommt und verbunden ist mit Liebe. Und dysfunktional ist alles, was denkt, davon getrennt zu sein.
Richtig.
Und genau, und in die Trennung quasi geht. Ich gehe nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Horizontale, vertikale.
Das da.
Also horizontale verstehen alle, Familie, Ahnen, Generation zurück, nach vorne. Vertikale, glaube ich, für manche jetzt erstmal so, lass uns da einmal reingehen. Was verstehst du genau unter der Vertikalen? Inwiefern unterscheidet sich die Seelenfamilie von der, ich sag jetzt mal, materiellen Familie, also der
Inkarnierten.
Der inkarnierten Familie? Wo ist der Unterschied? Und vielleicht für jemand, der sich noch nie mit seiner Seelenfamilie verbunden hat, wie kann man damit beginnen? Ja. Da können wir gerne einmal rein.
Die Seelenfamilie ist etwas, was in der geistigen Welt ist das so, dass wir eine Art Seelenreise machen. Und die geht über diesen Inkarnationszyklus Erde auch hinaus. So verstehe ich das. Wir wissen nicht, wo das anfängt und wo das hingeht. Das entzieht sich dann wirklich irgendwann auch
dem menschlichen
Zugriff, ja. Tatsächlich. Aber was wir sagen können, ist, dass es ja eine nicht stoffliche Existenz ist, die verknüpft ist mit der Essenz Liebe. Ja, das sind immer noch zwei verschiedene. Dieses ganze Universum ist aus dieser Liebesessenz gemacht. Und die Seele ist eine Energie, die für die Menschheit zur Verfügung steht. Bisher ausschließlich, soweit das Medien bisher herausfinden konnten und auch ich selber fragen konnte. Ich habe so das dumme Gefühl, dass dahinter noch was ist, wo wir einfach nur nicht hinkommen, aber fair enough, ist auch nicht so wichtig. Um zu verstehen, dass die Seele etwas ist, was größer ist als unsere körperliche Inkarnation, heißt, dass wir in dort quasi aus einer Art, aus der Quelle in verschiedene Farben, Lichtstrahlen kommen und von denen aus sich das immer weiter differenziert. Bis dass wir tatsächlich so Stränge daraus haben sozusagen. Und die nennen wir dann irgendwann Seelenfamilie. Wenn man zum Beispiel in so einem gelben Strahl, der für Leere steht, unterwegs ist, da wo auch Konfuzius drin aufgestiegen ist beispielsweise, dann kommen wir in dieser Seelenfamilie mit diesem Auftrag in diese Inkarnation in irgendeiner Form zu lehren. Ja, und wenn es Fußball ist, ja, so, das will man überhaupt nicht bewerten. Das heißt jetzt nicht immer, dass das so was Abgeflogenes ist und was ganz Tolles, aber einfach eine lehrende Haltung zu haben, immer zur Verfügung zu stehen, Erfahrung weiterzugeben. Das ist eine Essenz, das ist eine Qualität. Deswegen muss ich nicht Lehrer werden und auch nicht Guru oder sowas, sondern ich habe einfach diese Essenz in mir, die ich nutzen kann als Potenzial.
Und einfach diesen Ruf, etwas lehren zu wollen, egal was das Fach ist, in dem wir lehren.
Genau.
Ja.
Und diese Anbindung an diese geistige Familie oder an diese Seelenfamilie, das ist im Detail gar nicht so furchtbar wichtig. Es gibt ganz, ganz viele Bücher darüber und Kurse und so weiter. In meiner Perspektive ist das Bewusstsein habe ich darüber, wenn ich überhaupt über meine körperliche Existenz hinausgehe und spüre, wer bin ich noch? Ja, und was ist da, wenn ich all diese Identifikationen hinter mir lasse? Und dann bin ich in dieser Verbindung, weil ich muss da nichts für tun. Sie ist ständig präsent. Die durchströmt uns permanent, ob es uns bewusst ist oder nicht. Und damit bewusst in Kontakt zu gehen, das kann man dann üben. Ja, und dann kann man auch mit anderen aus anderen Seelenfamilien in Kontakt gehen und mit Entitäten und was es alles gibt, das kann man alles machen. Aber wichtig ist erstmal zu verstehen, dass wir nichts tun müssen, um das zu spüren. Das ist der Moment, wo man in den Sonnenuntergang guckt und einem das Herz aufgeht. Dann ist die gesamte Seelenfamilie sowieso da. Und auch unsere horizontale Linie natürlich, ja, weil alles das macht uns aus. Und wenn wir uns dem öffnen können, dann gibt es da auch keine Bewertung, auch nicht auf der horizontalen Ahnenlinie, weil da bewerten wir ja sehr, sehr gerne, nach oben hin gar nicht so sehr. Ja, es hat sich noch keiner beklagt in meinen Sessions, dass er irgendwie in der verkehrten Seelenfamilie gelandet wäre. Habe ich noch nicht gehört.
Was mir gerade kommt, ist, als ich dir zugehört habe, dieses, dass ja so viele Menschen diesen Glaubenssatz haben, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und wenn ich dir gerade zuhöre, gefühlt ist da so viel Heilenergie drinne, diesem Glaubenssatz wie so zu entkräften. Einfach dieses, ich bin nicht gut genug, allein schon durch das Bewusstsein, was du alles bist. Also, ne, ich glaube, jetzt, wo ich gerade darüber nachdenke, was mir jetzt gerade kommt, weil ich merke es in meinem Herzen gerade, vielleicht ist dieses, ich bin nicht gut genug, kommt daher, dass das Bewusstsein fehlt, wer man ist, in Wahrheit. Und das wie so ein ganz natürliches, ich bin nicht gut genug im Sinne von, ich bin einfach nicht verbunden mit wem ich bin und deswegen fühle ich mich nicht gut genug im Sinne von, das ist eigentlich, ich fühle mich nicht verbunden, ich fühle mich nicht vollständig, weil ich nicht in der Anbindung bin zu allem, was ist. Weil wenn das Bewusstsein ja da ist, dann ist das ja absolut entkräftigt, nicht gut genug zu sein, weil du quasi du bist.
Richtig.
Ja. Okay, sorry, kurzer Ausflug in meine Gedanken.
Aber sehr, sehr wertvoll und hilfreich. Und genau so ist es, dieses nicht, und du hast das sehr schön beschrieben. Und dieses nicht gut genug kommt aufgrund der Rückmeldung hier in dieser Welt. Ja, und das ist einfach, das sind gestresste Menschen, die gerade mit sich beschäftigt sind und also eigentlich eben nicht mit sich, weil sie gar nicht mit sich in Verbindung sind, sondern mit irgendetwas anderem beschäftigt sind und gerade keinen Raum für die Bestätigung dieses Kindes haben. Ich sehe dich. Das reicht ja schon. Ja, nee, geh mir mal kurz aus dem Weg, setz dich da mal hin, sei mal kurz leise. Ich muss so, das ist so, oh, ich störe. Da reicht ja eine hochgezogene Augenbraue. Ja, und das ist eine Message, okay, ich bin irgendwie nicht okay. Ja. Und das heißt, wenn dieses nicht okay, wenn man das zu oft gehört hat, bleibt natürlich ja, ich bin hier nicht gut genug. Und das ist dann das, was wir mitnehmen. Als solche starke Limitierung, die zu überwinden, kostet so viel Kraft am Anfang. Und es ist im Prinzip das, wo wir herkommen, da geht das gar nicht, nicht genug zu sein. Was soll das heißen? Für was nicht? Ja? Und für wen?
Superschön. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, vertikale, horizontale Seelenfamilie, physische Familie, zwei unterschiedliche energetische Strahlungen, sage ich jetzt mal, oder Linien, mit denen wir jeweils verbunden sind, was am Ende in der Mischung, in der Backmischung, ja, ja, in der göttlichen Backmischung, mit der hier jeder Keks quasi runterkommt, einen ganz individuellen Keks ausmacht, ja, wo dann noch ein bisschen Liebesprengel draufkommt. Und die Frage ist, wie willst du dich als Keks, als Glückskeks hier ausdrücken?
Aber ich möchte keinen Zettel drin haben.
Okay. Von hier gehen wir jetzt einmal einen Schritt weiter. Wir kommen jetzt hier runter, sind in unserer Backmischung hier, stellen jetzt irgendwie fest, in diesem Dysfunktionalen, was wir ohne Bewertung hier benutzen, in unserem Dialog, finden uns in diesem dysfunktionalen Familiensystem wieder, wo wir uns jetzt als Seele austoben können und irgendwie gucken können, wer bin ich eigentlich? Auch durch die Spannung immer wieder Möglichkeit haben, uns zu erinnern, ach ja, stimmt, ich bin ja Liebe. Ach ja, stimmt, ich bin ja Liebe. Wie kommen wir dahin? Gib mir endlich den Quick Fix. Gib ihn mir. Komm, ja, hast ihn doch.
Ja, ja, aber du hast ihn selber gesagt.
Ich bin, ja.
Here you go, das ist dein Quick Fix. In dem Moment, wo du dich immer wieder in jedem Moment mit diesem Ich Bin verbindest und dir dessen bewusst wirst. Und das ist die Challenge, das immer dann zu machen, wenn dann unser Gegenspieler Angst ins Spiel kommt. Ja klar sind wir Liebe, aber Angst haben wir trotzdem, wir leben in einer Dualität. Und wir sind ja hier, um diese Liebe in eine solche Intensivierung und Verdichtung zu bringen. Ja, das ist ja unser Menschheitsjob hier. Wir sind ja hier, weil, und werden dafür mega anerkannt, weil wir in der Materie mit diesen verlangsamten Prozessen, ja. Genau. Ja. Die Zeit ist ja relativ, das heißt, die gibt es ja so gar nicht. Ja. Das heißt, in der geistigen Welt ist es ja so kreiert. Ja, das können wir hier natürlich nicht. Und das ist ja das, warum wir diese Last auf uns nehmen, hier überhaupt durchzugehen. Das ist ja der Deal, den wir machen, dass wir in diesen Körper reingehen, dass wir dieses Auseinandergezogene haben, dass wir so ein Lifespan von, was weiß ich, irgendwas zwischen 80 und 100 haben, hoffentlich. Und tatsächlich in dieser Zeit diese ganzen Emotionen, die in diesem Spannungsfeld zwischen Geist, Seele und Körper ja sich bewegen, dass wir die in einen Einklang bringen, dass wir die in eine Harmonisierung bringen, dass wir die zur Gestaltung nutzen und dass wir jede Challenge, die aus der Angst und der Illusion der Trennung kommt, annehmen können. Wir brauchen unser Potenzial dafür, diese Illusion der Trennung zu sehen, zu erkennen, zu verstehen, dass diese Angst hier ein Begleiter auf dem Weg zur Reife ist und nicht die Wahrheit.
Da würde ich gerne einmal rein dippen. Würdest du sagen, beziehungsweise ich fange anders an, ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten 2 Jahren, dass gefühlt ich geistig in eine ganz neue, andere Stabilität gekommen bin. Also spirituell und geistig nochmal für mich eine ganz andere Ebene eröffnet habe, wenn man das so sagen kann. Gleichzeitig meine Angst in demselben Maße mitgewachsen ist.
Schon unerhört.
und dass ich wie gefühlt so, umso mehr ich in diesen Raum gehe, in dieses wirkliche Vertrauen, in die noch tiefere Anbindung, in wirklich ins Hören, ins Runterladen, in mein Verstand und meine Ängste, wie proportional dazu, wie so gegensteuern. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Natürlich.
Wie gehe ich damit um?
Just drop it.
Ich frage das vor allen Dingen deshalb, weil ich gerne mit diesem Missverständnis aufräumen möchte, dass, oder, also ich weiß, vielleicht ist es ein Missverständnis, kannst du auch gerne nochmal teilen, was deine Erfahrung damit ist. Dieses, es geht immer einfach hoch und nach oben und es wird immer einfacher und es wird, ne, und irgendwann bist du dieses strahlende kleine Einhorn auf dem Regenbogen, was Glitzer versprüht. Und natürlich, ne, geht es, glaube ich, schon darum, proportional sozusagen den eigenen inneren Glücksgefühl oder diese innere Erfüllung natürlich, ne, ich sage jetzt mal auf so einer Skala, dass das natürlich im Idealfall nach oben geht, ne, und du immer resilienter wirst. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass umso mehr man sich, oder ich, mich meinem spirituellen Pfad committe, das Leben wirklich so ist, alrighty.
Next we go.
Chapter, she's coming. Ja. Was können wir hinlegen, um wie gefühlt wirklich zu testen? Was ist dein Blick da drauf? Hast du diese Erfahrung auch gemacht? Und wie kann man da vielleicht seinen Ängsten, wenn du sagst, es ist dieser Begleiter, es ist nicht die Realität, sie fühlt sich halt so verdammt real an, also ne, über unseren Körper. Ich meine, wenn ich in so einen Angstmodus reingehe, das braucht erstmal einen Moment, bis ich mein Körper wieder...
Na klar.
Also über unsere körperliche Sensation, über unsere Gefühle, über unsere körperliche Wahrnehmung, über die Empfindung, wird es ja gefühlt so real. Was gibt es quasi in der geistigen Welt wie so eine Art Gegenpol an Realität, weißt du, dass sich nicht nur das Körperliche so real anfühlt, sondern das Geistige oder das Spirituelle eben auch. Das waren jetzt sehr viele, aber du bist ja schnell und kannst mir folgen.
Ja, kein Problem. Ja, also Folgendes. Dieser Weg, den wir gehen, also ich gehe davon aus, also und ich nenne das Trauma, nicht im klinischen Sinne, sondern ich nenne diese Erfahrung, die wir machen in der Dysfunktion dieser Welt, nicht nur in unserer kleinen Familie, sondern eben auch in dem Umfeld. Es ist ja in jedem sozialen Umfeld, gibt es Dysfunktionen, gibt
komplett.
Es Strukturen, die hinderlich sind.
Unsere Beziehung zur Natur ist komplett dysfunktional?
Nee, ja. Komplett würde ich, weil da bin ich wieder picky mit meinen Worten, das kennst
ja.
du schon.
Ja, ja, gut, ja.
Na?
Ja.
Also wir haben viele dysfunktionale Elemente, wir haben viele schwierige Strukturen und hinderliche Strukturen, aber komplett ist nichts.
Stimmt, hast recht. Ja, nehme ich zurück. Danke
Alles
für
gut.
den Hinweis. Ja, ist richtig.
Danke, dass du das so annimmst.
Ja.
Das heißt, dass wir ja sehr, sehr früh, und ich nenne das eben Strukturtrauma, es gibt diesen Begriff auch fachlich, den meine ich nicht, sondern ich nenne das, dass diese Strukturen, die dysfunktional sind, unser Strukturtrauma sind. Das sind die Begriffe, die ich in meiner Methode so verwende.
Du würdest zum Beispiel sagen, so wie du groß geworden bist, in dem System mit deiner Mutter, mit deinem Vater, das ist quasi ein Strukturtrauma für dich in der Dysfunktionalität, dass du eben nicht in Liebe, reine Liebe, sondern ganz viel Trennung und Störung.
Genau.
Ja.
Genau. Und ich sag mal, das Ausmaß ist in allen Familien anders. Ja, aber grundsätzlich, da ja nicht alle erleuchtet sind, oder ich würde mal erstmal sagen, per se erstmal niemand, da haben wir immer mit solchen Strukturen zu tun. Also jetzt nicht mit solchen pathologischen Strukturen. Das ist jetzt nochmal ein bisschen spezieller, das kennen auch viele. Aber grundsätzlich ist es mal so, dass ja Eltern ihre Begrenzung haben, ihre Glaubenssätze haben, auch hinderliche Glaubenssätze haben. Und damit sind Strukturen da in jeder Familie. Und über diesen Verlauf, wo die herkommen, nennen wir es auch Dynamik. Ja, dass eben in unseren Vorgängerfamilien, da wo unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern herkommen, sind ja große Traumatisierung, transgenerationales Trauma, das benutze ich ja auch bewusst fachlich, das hat ja jeder mit zu tun. Wir haben ja alle hinter uns Weltkriege, Naturkatastrophen, was weiß ich auch immer. Und diese Traumatisierungen in der Vergangenheit, mit denen haben wir ja auf jeden Fall zu tun. Und das alles nenne ich Strukturtrauma. Da muss jetzt so einem Menschenkind nichts passiert sein. Das kann glücklich in einer sehr liebevollen Familie groß werden. Habe ich genügend Menschen, mit denen ich spreche, wo ich dann aber sage, ja, die Struktur ist aber trotzdem traumatisch und die kommt von weiter hinten. Ja, bist nicht geschlagen worden und in den Keller gesperrt bei Wasser und Brot. Nee, Gott sei Dank nicht, aber dieses Strukturtrauma ist trotzdem da.
Das erklärt so ein bisschen vielleicht, wenn Menschen denken, es war ja alles gut bei mir, aber trotzdem habe ich Ängste oder habe irgendwie Glaubenssätze und weiß gar nicht, wo sie herkommen. Also,
richtig. Und dass sich das auch vererbt, ist auch wissenschaftlich nachgewiesen und so weiter. So, das heißt, damit haben wir alle zu tun. Bedeutet, wir sind nicht mal eben da, können uns mit unserer Meisterschaft der Inneren verbinden und nutzen unser Potenzial fröhlich zum Gestalten. Alles ist gut. Das sehen wir auch in der Welt, dass das nicht ganz so ist. Aber du wolltest wissen, was mit der Angst ist. Ich bin davon da gekommen, um zu sagen, dass dieses ursprüngliche Trauma, was in uns da lebt, das ist viel tiefer und größer, als wir gerne hätten. Und wenn wir da reinschauen und sehen, dass meinetwegen, wenn ich jetzt nur mal hier von Deutschland spreche und sage, wir haben hier zwei Weltkriege gehabt, ja, und wenn wir dann gucken, dass posttraumatische Belastungsstörungen, ja, sind massive Krankheiten, eine psychische, die eben durch diese Events, also durch den Krieg und durch unmittelbare Kriegserfahrung, durch Auswirkungen von Kriegserfahrung und so weiter und so fort bei unseren Großeltern, Urgroßeltern, Eltern, je nachdem wie alt wir sind, stattgefunden haben, dass wir damit zu tun haben. Das heißt, wir sind sofort, wenn wir an diese tiefer gelegten Strukturen kommen, in Verbindung mit Todesangst. Und zu Anfang merken wir das nicht. Wir haben uns so etabliert und uns so gut geschützt und Strategien entwickelt, Bewältigungsstrategien entwickelt, die wir dann Charakter nennen. Ja, ist die Frage, ob das wahre Ich wirklich ist. Aber es ist erstmal der Charakter, den wir gebildet haben, um in dem Umfeld, in dem wir groß werden, mit den Strukturtraumata, die wir halt tragen, die in uns schon präsent sind, um damit umgehen zu können. Bedeutet, wenn du diese Zwiebelschichten abziehst von, ich bin eigentlich ganz gut drauf, ich verstehe nur nicht, ich ärgere mich immer wieder, ich kriege immer wieder dieselben blöden Chefs, jetzt fange ich mal an mit Transformation, ach so, der Wahnsinn hat Methode, da ist eine Struktur, ach, das ist meinetwegen und gar nicht, weil die Chefs alle doof sind, sondern weil in mir etwas ist, was das einlädt. Huch, dann kann man angucken, ach, es hat mit dem Vaterthema zu tun, verblüffend. Ach, und ich kriege die Beziehung da nicht hin, weil das ein Mutterthema ist. Ja, und wenn du dann anfängst und immer tiefer gehst, kommst du an die immer größere Angst. Ja, das heißt, je weiter du diesen Weg gehst, je leichter fällt es dir, diese Herausforderung anzunehmen und zu begrüßen, in diesem Verstehen, wenn ich das durchschritten habe, ist wieder eine neue Dimension Freiheit, die ich betrete. Eine neue Dimension von Eigenverantwortung, von Selbstfürsorge, von Mitgefühl möglich. Ja, aber ich muss erstmal durch. Und dieses Durch heißt, ich werde mit dieser größeren Angst konfrontiert. Trotzdem wird es in diesen Iterationen, und es Heilung bedeutet, in Iterationen zu gehen, das ist ein Leben lang, was wir da machen. Das ist nicht, ich gehe jetzt mal zur Therapie oder zum Coaching oder ich mache einen Prozess XY, was auch immer das heißt. Und dann bin ich in 2-3 Jahren mit allem fertig. Interessant. Ja,
ich habe doch ganz jetzt süß. Meine kleine Schwester, das war so sweet. Meine kleine Schwester, wundervoller Mensch. Und sie hat vor, ich glaube, war das vor 7 Jahren oder so, ne, hat sie angefangen auch zu meditieren und rief mich dann, glaube ich, oder sprach mir dann auf WhatsApp so eine Sprachnachricht drauf. Meinte so, Laura, ich meditiere jetzt seit einem halben Jahr und ich verstehe noch nicht so ganz, also warum ist das denn jetzt da immer noch in meinem Leben? Und ich war so, oh Becky, ich liebe dich, du bist so süß. Ja, und dann habe ich hier eine sehr lange Sprachnachricht draufgesprochen und meinte so, Schatz, das wird nie aufhören. Ja, also es ist quasi, und du bist beginning, so, wir reden Grundschule gerade. So. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, ne, in diesem Kontext, also einfach zu verstehen, das ist so, es kommt gefühlt immer ja noch ein Raum hinterm Raum, aber man geht entspannter durch die Räume, weil man einfach weiß, dahinter kommt ja eh noch einer, quasi. Und das ist ja, glaube ich, hat ja auch viel mit der inneren Haltung zu tun, ne, wie man der eigenen Transformation begegnet.
Auf jeden Fall.
Und ich habe eine kurze Frage, wo ich einmal reingehen wollen würde zu dem Thema, weil ich höre es so ein bisschen in meinen Ohren klingeln von Menschen, die gerade zuhören, zu dem Thema, ach, das hat ja was mit mir zu tun. Da geht jetzt natürlich bei manchen dieses Ding an, willst du mir jetzt sagen, ich bin an allem schuld, was in meinem Leben passiert? Vielleicht können wir noch mal kurz über Schuld und Selbstverantwortung sprechen. Im Sinne von auch so ein bisschen dieses, ja, was ja in der Coaching-Szene manchmal auch so ein bisschen falsch verstanden wird, ne? So dieses, du hast alles in deinem Leben selber in der Hand und ne, du machst nur neuen Gedanken und alles wird gut. So ist es ja halt einfach nicht.
Nein.
Wo ist hier die Balance zwischen, es passieren einfach auch Dinge, die haben in dem Sinne nichts, naja, sie sind ja in deinem Leben, deswegen haben sie was mit dir zu tun und es geht natürlich darum, wie reagierst du da drauf. Aber vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wirklich ne, Schuld, Selbstverantwortung, wo differenzieren wir hier? Und wie kann man sich auch davon loslösen, ne, dieses Gefühl zu haben, ich bin jetzt an allem schuld und ich habe es hier jetzt völlig verbaselt, ja. Und so ein bisschen in diese, so, ich finde, Grace ist so ein schönes Wort, so sich selber mit so ein bisschen so Gnade und Liebe und Mitgefühl begegnen, diesem, hey, es ist okay, wir alle verbaseln jeden Tag so viel. Es geht ja immer wieder nur wirklich, ne, was wir vorhin schon gesagt haben, ich bin da wieder hin zurückzukommen. Genau, hol uns da einmal ab, wie jemand, der jetzt gerade so ein bisschen sich, hör jetzt auf zuzuhören, weil die sagt, ich bin an allem schuld. jetzt ganz überspitzt einmal.
Ja. Aber es ist ja manchmal genau. So, das kommt ja manchmal so an.
Ja,
Schuld ist tatsächlich etwas, was wir als Gefühl kennen, aber es ist ein Konzept. Ja, und damit bleiben wir hängen. Ja, und zwar nutzen wir Schuld, um nicht mit dem Schmerz des Nicht-Geliebt-Werdens in Kontakt kommen zu müssen. Es ist leichter, schuld zu sein oder Schuldzuweisungen zu machen. Es ist die Regierung, der Nachbar, mein Mann, meine Frau, meine Kinder, was auch immer, die Umstände an sich, die Welt im Allgemeinen und Besonderen. Das ist leichter, als sich dieser Angst, über die wir eben gesprochen haben, wirklich zu stellen und zu sagen, ich habe Angst, dass mich hier niemand liebt und ich ganz alleine bin.
Uff. Also Schuld ist eine Bewältigungsstrategie am Ende, um nicht
es ist leichter,
zu fühlen, was da drunter ist.
Wir verleugnen, dass da ein Thema ist, dass wir vor etwas Angst haben, dass da eine Erfahrung ist, die schmerzlich war, weil wir diesen Schmerz natürlich, ein ganz natürlicher Impuls, das hat auch mit unserem Überlebensmodus zu tun, der ist auch ganz gesund, den wollen wir auch gern behalten, aber der sagt, nicht zum Schmerz gehen. Ja, und damit kippen wir dann in diese Schuld, ja. Weil, ja, bin ich ja selber schuld, bin ich eben zu blöd, ja, habe ich mir wohl selber kreiert. Wenn ich das dann höre, sage ich, nee, warte mal, so nicht. Kreation passiert in Freude, nicht in Angst. Ja, so, das heißt, Kreation ist was ganz anderes als Reaktion. Und sobald ich mit Schuld zu tun habe, bin ich in der Reaktion. Das heißt, das kann schon mal nicht ursächlich von mir kommen, sondern ist eine Bewältigungsstrategie. Das heißt, ich reagiere auf Ereignisse, auf Gedanken, auf meine eigenen Gefühle, auf andere Menschen, auf Umstände, was auch immer. So, wenn wir das schon mal haben, dann können wir schon mal sehen, dass Schuld etwas ist, was uns gefangen hält. Und wo wir aber selber reingehen und dieses Schuldgefängnis benutzen, um uns abzusichern.
Würdest du sagen, Schuld und Scham haben da eine ähnliche Dynamik?
Sind verschränkt miteinander.
Weil es ja am Ende auch, ne? Also Scham und Schuld sind ja dann beides. Ich schäme mich jetzt lieber oder ich gehe in die Schuld, weil ich dann muss ich nicht fühlen, was da drunter ist.
Genau.
Ja. Das heißt, man könnte beiden Gefühlen oder Empfindungen erstmal in Dankbarkeit begegnen, dass sie einen schützen, weil man vielleicht bis jetzt gar nicht die Ressource hatte, um sich mit dem darunter liegenden Thema auseinanderzusetzen, um dann tiefer gehen zu können.
Und wenn Dankbarkeit noch nicht gleich geht, weil das ist schon für Fortgeschrittene, erstmal in die Akzeptanz. Ja, das würde mir für den ersten Schritt schon mal reichen, zu sagen, oh shit, ich bin in meinem Schuldturm. Ja, oder ich habe die anderen in einen gesetzt. Was wichtig ist zu verstehen, dass wir damit immer in Trennung gehen. Und Trennung kann ja nicht wahr sein. Ne, das kann ja nichts werden. Wir können ja nicht mehr in die Verbindung kommen, wenn ich die anderen oder mich in diesen Schuldturm setze. Und nur in der Verbindung lässt sich was lösen, lässt sich was heilen. In der Verbindung zu mir selbst oder in der Verbindung zu anderen oder beides, wahlweise. So, das heißt, da ist dieses, nee, wir sind nicht schuld an etwas. Da braucht's ein bisschen Verständnis von Interdependenz. Das heißt, diese wechselseitige Abhängigkeit, die wir mit dem Universum der Matrix haben, weil wir ein Teil da drin sind, die sich bewegen und alle anderen bewegen sich auch. Und das hat Effekte und die entziehen sich jeder Form von Kontrolle. Es gibt so ein schönes Plakat, da sitzt so ein Buddha auf so einem Stein in so einem Thai und dann steht drunter, relax, nothing is under control. Entspann dich, nichts ist unter Kontrolle. Und das würde ich mir irgendwann mal groß an die Wand hängen. Brauche ich eigentlich nicht, ich lebe das ja auch, aber ich finde das Bild wirklich schön. Ja, weil wir haben keine Kontrolle darüber. Und natürlich passieren Dinge und passieren uns auch Dinge. Ja, klar, ohne die Resonanz in mir erlebe ich die nicht. Aber wenn ich das nicht erlebe, erlebe ich was anderes. Und wenn ich nicht erleuchtet bin, erlebe ich auch unangenehme Dinge. Selbstverständlich.
Kurz einmal, wenn ich jetzt so einen verbalen Highlighter hier habe, würde ich gerne einmal highlighten.
Ja.
Kreation entsteht aus Freude. Reaktion entsteht aus Angst.
Ja. Okay. Wirklich schön, dass du es nochmal highlightest. Und es sind die gleichen Buchstaben.
Ja.
Schön. Nur ein bisschen verbuchselt.
Ja, ich glaube, das ist nochmal so wichtig, das zu verstehen.
Ja. Das ist es.
Dass wirklich dieses aus, ja, ich kann es gerade so gut nachfühlen, dass wirklich aus Angst sind wir ja immer in einem Reaktionsmodus. Wir sind ja immer in diesem Shit, ich muss jetzt hier schützen.
Oder was machen was sind oder performen.
Meine Waffen sozusagen, ne, wie so im Western, die ich irgendwie schnell ziehen kann und den Schatten irgendwie. Ne? Ja, super spannend und wirklich aus Freude, aus Liebe kommt Kreation, wo wir was Neues erschaffen. Und aus Angst ist ja wirklich einfach nur ein Wiederholen und Vermeiden, Versuchen dessen, was war.
Genau.
Ja, spannend. Danke.
Ja, sehr gerne.
Okay, warte, ich muss kurz mich in meinem Kopf drinne sammeln.
Kurz an, die Frage war noch nicht zu Ende beantwortet.
Genau.
Ich könnte weitermachen an der Stelle.
Ja.
Also das heißt, wenn wir einmal verstehen, dass Schuld eben das ist, was wir gerade besprochen haben und dass Dinge, die wir erleben, tatsächlich erstmal so sind und wir brauchen dann Empathie. Wir brauchen Mitgefühl mit uns selber. Ja, und es ist völlig in Ordnung, dass auf irgendwas was passiert, wir sagen, so eine Scheiße. Entschuldigung, ich bin mal deutlich. Ja, und das passt mir nicht oder es ist furchtbar oder ich habe Angst oder ich bin höllisch wütend darauf oder was auch immer. Wenn wir nicht 360 Grad Emotionen haben können, wer wären wir dann? Wir sind doch Menschen. Und von wirklich krasser Mordlust bis hin zu wirklich höchster Schwingung von Liebe, die allumfassend ist, sind wir zu allem fähig. Und das ist gut so. Wichtig ist, dass wir aus keiner dieser Emotionen heraus handeln. Dass wir verstehen, dass die alle da sind als Potenzial, als Energie, ne? Emotion, Energy in Motion, ja? Dass die durch uns durchfließen dürfen. Und die Souveränität kommt, wenn ich Mitgefühl mit mir habe, in mich hineinspüren kann und egal welche Emotionen da sind und Körperreaktion, die ja unser Körper sofort, hast du ja sehr schön beschrieben, natürlich zeigt, ja, dass wir die erstmal annehmen und erstmal sagen, wow, das ist aber krass gerade. Und uns den Atemzug oder auch die 5 Atemzüge nehmen, damit zu sein. Und dann kann etwas einsetzen, dass wir in diesem Annehmen dessen, was Körper, Emotionen und so alles an Turbulenz da auslöst, dass das einmal durchschwappen darf. Und es wird wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft Menschen den Raum geben, dass jemand mal für einen Moment nicht ein Gespräch weiterführt, weil er sagt, ich brauche kurz einen Moment und alle mal kurz warten. Ja, das darf doch mal einmal durch.
Ja.
Und von da aus kann ich dann auch wieder in diese geistige Anbindung kommen, da kann ich in meine Souveränität kommen und sagen, puh, das ist aber heftig gerade, das merke ich an meinem Körper, das merke ich an den Emotionen, aber worum geht es hier denn wirklich? Und dann kann ich die Frage stellen und dann kann ich hinter meine Angst gucken und dann kann ich verstehen, oh, dieses Gefühl kenne ich, das ist alt, weil es gibt kein neues Gefühl, gibt's einfach nicht.
Kann man das mit sich selbst machen?
Ja. Braucht eine Menge Übung und es braucht meistens auch eine ganze Zeit der Begleitung, dass man das so trainiert hat, dass man das so etablieren kann, dass man das für sich selber machen kann. Aber es gibt Menschen, die wollen ja auf gar keinen Fall begleitet werden. Ich habe welche getroffen, habe Gespräche gehabt mit Menschen, die das strikt ablehnen und die gehen solche Wege auch und finden für sich da ihren Weg drin, so mit sich umzugehen. In der Tat, man kann das. Meine Prämisse ist, dass wir Menschen sind soziale Wesen und wir brauchen einen anderen, um zu der höchstmöglichen Heilfrequenz kommen zu können, weil wir diese Synergie benötigen. Aber das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Also da würde ich nie, also es gibt kein Dogma für mich, das ist ganz wichtig.
Ja, das heißt, Schritt 1 ist Wahrnehmung.
Mhm.
Und was du vorhin ja am Anfang schon gesagt hast, das heißt Wahrnehmung, nicht Falschnehmung. Also das, was jetzt da ist, ist wahr, weil es zeigt sich, es ist da, in die Akzeptanz zu gehen, damit zu sein und gerade auch, ne, was Schuld, Scham angeht, auch erstmal damit zu sitzen.
Ja.
Das zu fühlen, auch, ne, auch mal zu fühlen, wo ist das eigentlich in meinem Körper, das wahrzunehmen, um dann, und ich glaube, das ist voll schön für alle, die gerade zuhören, das wie so für sich mitzunehmen, so, ah, okay, die Schuld, die Scham, die sind gerade da, weil sie mich davor schützen wollen, was durch einen Prozess zu gehen, von dem ich vielleicht gerade auch noch nicht weiß, wie ich das mache und vielleicht ein guter Moment, mir Unterstützung zu holen oder zu gucken, was kann helfen. Und dann grundsätzlich, und das ist ja dann schon voll die Selbstwirksamkeit.
Ja. Da sind wir schon auch in der Eigenverantwortung. Das wird ja häufig missverstanden, dass Eigenverantwortung die nächste Verantwortungsbürde ist, die uns hier draufgepackt wird, die wir tragen müssen. Das ist es ja gar nicht, weil das Wort Verantwortung drin steckt, überhören wir Antworten. Ja, ich finde das auf Englisch fast noch schöner, weil diese Responsibility, also Ability to Respond, also diese Fähigkeit, auf sich zu antworten, ist was ganz anderes als das, was wir im Deutschen mit der Verantwortung, die wir tragen, die uns auf unseren Schultern lastet. Nein, das ist eine Herzenssache, dass wir auf uns selber reagieren und agieren, indem wir uns Aufmerksamkeit, Liebevolle schenken und spüren, was da los ist. That's it. Das ist Eigenverantwortung. Damit sind wir schon da. Wenn ich das wahrnehme, kann ich auch entsprechend dann für mich sorgen. Und damit bin ich raus aus dieser Opferstruktur, damit bin ich aus der Neediness, aus der Bedürftigkeit raus, damit will ich nichts von den anderen, damit komme ich aus diesem Haben-Wollen raus, soll ein Großer kommen, es endlich in Ordnung bringen, ich brauche jemanden, der mich rettet, ich möchte, dass hier alles, dass mal jemand kommt, das mal in Ordnung bringt, hier den ganzen Schlamassel. Ja, damit bin ich erstmal bei mir und kann mich fühlen und damit bin ich in der Lage, mein Potenzial überhaupt zu nutzen, um irgendwelche Schritte zu gehen, die denn dann angemessen sind.
Ja, super schön. Gehen wir einmal kurz in das Thema Resonanz nochmal. Du hattest nämlich vorhin schon einmal darüber gesprochen, dass du hattest das Beispiel, ne, immer wieder ein Muster, wo uns immer wieder das Gleiche passiert. Und du hast gesagt, wir machen Erfahrungen, die mit uns in Resonanz gehen. Und da sind wir jetzt auch schon wieder so ein bisschen in der Matrix.
Ja.
Warum gehen Dinge mit uns in Resonanz? und warum gehen, also nicht nur die schönen Dinge mit uns in Resonanz, sondern auch Dinge, wo man sich vielleicht immer wieder ärgert und denkt, ich will doch eigentlich gar nicht, dass das in meinem Leben ist. Ich stelle jetzt hier mal die steile These in den Raum. Es gibt einen Anteil von dir, der will, dass das in deinem Leben ist. Warum ist das so?
Mhm. Das ist so, weil wir natürlich dieses gesamte Potpourri sind, diese 360-Grad-Emotionen. Das heißt, wir haben Ängste und wir haben Liebe. Ja, aber natürlich haben wir noch Ängste und wir haben auch Gedankenmuster, die wir ja auch entwickelt haben, die da heißen, das könnte schwierig werden. Das kann sein, ich schaffe das nicht oder ich schaffe das auf gar keinen Fall. Oder aber, das will ich nicht. Das ist blöd, das ist unangenehm, das stresst mich, das will ich nicht haben. Und je mehr wir in Widerstand gehen, desto mehr klebt das, ne, Patex, kleben statt bohren, klebt diese Energie an uns, weil wir sie versuchen wegzudrücken. Ich muss das doch nur loslassen. Ja, da lässt nichts los, weil ich es gar nicht angenommen habe, weil es gar nicht durch mich kann und sich dadurch lösen und loslösen gehen kann. Das ist schon mal das Größte. Die Resonanz selber ist, wir schwingen in allen unseren Frequenzen durch diese unsere persönliche Matrix eingebettet in die große Ganze. Das heißt, da sind ja Ängste. Also ich kann von mir nicht sagen, dass ich keine mehr hätte. Ja? Und das ist genau das, was natürlich dann auch attraktiv ist in dieser Schwingung, in einem Austausch im Außen. Und das ist natürlich das, was ich anziehe. Das heißt, irgendetwas aus dem transgenerationalen Trauma, was ich noch nicht gelöst habe. Und ich kann ein Beispiel sagen, das ist mir kürzlich passiert. Ja, ich habe mit dem Thema Verrat zu tun. So, das war mir schon bewusst. Ich meine, wie viele Iterationen habe ich damit schon gemacht und Vergebungswege gegangen und so weiter und so fort.
Also es ist ein Muster, was dir immer wieder passiert ist in deinem Leben.
Genau.
Dass du verraten wurdest. Ja. Also
okay. Genau. Mhm. So, das heißt, das kenne ich. Ne? Mhm. Und das passiert hin und wieder sozusagen. Das ist ja auch recht subtil. Wir reden jetzt hier nicht mehr von diesen ganz großen Dingen. Ja, aber die waren früher, oder das, was ich jetzt durch meine Mutter natürlich auch erfahren habe, das war schon krass. Und das liegt aber auch in der Familiendynamik zurück. So, das heißt, solange ich nicht erleuchtet bin, wird dieses Thema irgendwo schwingen. Ja, so, und das heißt, das kann an jeder x-beliebigen Stelle auftauchen. Und das ist neulich passiert. Und was ist passiert? Mein Körper ist in den vollkommenen Stressmodus gegangen. Und ich habe da drauf geguckt und gedacht, das ist ja jetzt spannend. Was ist es denn? Das ist dieser Verrat. Ach, interessant. Ich hatte das intellektuell noch überhaupt nicht verarbeitet, die Informationen, die ich bekommen hatte. Da war natürlich schon die Reaktion da. Und dann musste ich erst mal lesen, was mir jemand geschrieben hat, um überhaupt zu kapieren mit meinem Verstand, was da eigentlich passiert ist. Ja, und das heißt, das ist immer noch da. Das heißt, ich habe ja, meine Reaktion zeigt mir, ich habe initiativ durch diese Schwingung das eingeladen, mir zu begegnen, als Chance, wieder eine Zwiebelschicht davon zu bearbeiten und zu sagen, das ist aber nicht Liebe, also ist es nicht wahr. Also gibt es eine Lösung. Ja, und ich kann das nehmen und ich kann verstehen, dass mein System in Schwingung geht, richtig im Stress, ja, mit Herzklopfen und allem drum und dran. Ah, und dann beginne ich liebevoll mit mir und dann kann mein ganzes Nervensystem langsam wieder runterfahren. Okay, wir können damit umgehen. Ach so. Und die Energie hole ich natürlich aus der Anbindung, die hole ich aus dem Bewusstsein. Das ist hier eine Chance für Wachstum. Ja, ich kann das begrüßen, weil wenn ich mich aufrege, ob das jetzt in der Begeisterung ist, oder ob das auf der anderen Seite in der Befürchtung oder Verängstigung oder sonst was ist oder in der Wut oder so etwas. Ich habe in beiden Fällen, ja, und da fängt im Übrigen auch die fortgeschrittene Geschichte an, auch auf der Positivseite. Wenn es aus dem universellen Freude-Ding rausgeht, ist es überzogen. Ja, auch dann ist die Ladung zu hoch, die ist nicht mehr angemessen. Da ist auch was an Thema, was man verstehen kann, was nicht nötig.
Ich habe gerade, während du gesprochen hast, dieses Bild gehabt, dass quasi, wenn wir, ich sage jetzt mal so, in der Horizontalen auch auf unserer Lebenslinie lang laufen, ist ja so ein bisschen wie so ein Hürdenlauf. Ne?
So. So, ja, mit so kleinen Dips nach unten in und so eine Pfütze.
Und das, ne, wenn man jetzt unseren Lebensstrahl sich so einmal so vor und zurück hinter, ist eigentlich wie so ein konstanter Hürdenlauf, wo zwischendurch kann man sich auch mal kurz hinsetzen, eine kurze Bank und dann geht's wieder weiter mit der nächsten Hürde. Und das dann jetzt aber auch, wenn man mit deinem Bild weiterarbeitet, ne, mit der vertikalen, dass uns quasi aber die ganze Zeit jetzt gar nicht nur durch unsere Seelenfamilie, sondern generell einfach durch unsere spirituelle Anbindung wir die ganze Zeit in wie in dieser Art Lichtkegel drinstehen, was so vertikal mit uns mitläuft, wie so ein Spotlight, ja, eigentlich was die ganze Zeit mit uns mitläuft und wo wir immer bei jeder Hürde die Möglichkeit haben, okay, entweder ignoriere ich den Lichtkegel und dotz dagegen und versuche außenrum, linksrum, rechtsrum, drunter, wie auch immer. Oder ich sehe die Hürde und ich erlaube mir, diesen Lichtstrahl zu nutzen, diesen Lichtkegel in die Anbindung sowohl nach unten als auch nach oben zu gehen. Also ne, der geht ja durch uns durch quasi. Und dass man das ja so schön quasi immer nutzen kann, kurz dieses wirklich einzuchecken, zu sagen, ich bin in dieser Anbindung, ich habe diesen spirituellen Lichtkegel, der immer mein Spotlight, mein Spirit-Spotlight quasi, was so mit mir mitläuft. Und immer wieder, ne, wie du sagst, da reinzugehen und dann kurz so dieses, ah, okay, es ist nicht aus Liebe, das heißt, oder ne, es ist aus Angst, das heißt, es ist gerade nicht Liebe, ich nehme mal mein Spotlight und erlaube mir, die Liebe da drin zu finden und zu gucken, wie kann ich hier Heilung reinbringen, wie kann ich das aus einer anderen Perspektive sehen. Und in dem Moment die Hürde ganz anders betrachten zu können und vielleicht festzustellen, es ist gar keine Hürde, sondern es ist wie so eine Salontür, weißt du,
ja, schön.
Wo du so durchlaufen kannst, ganz entspannt, weil du feinstofflicher bist, weil du nicht grobstofflich versuchst dagegen so, sondern ne, plötzlich so ein bisschen smoother wird, wie du durchläufst. Das heißt, wer dich dir zugehört, war das so das Bild, was ich gerade so gesehen habe, was glaube ich ganz schön ist, ne?
Das Bild, so
zu betrachten.
Und alle anderen laufen mit den gleichen Lichtkegeln rum übrigens.
Ja. Jeder.
Ne? Ja. Und dann ist noch auch spannend, dass die da oben auch wieder horizontale Querverbindungen haben.
Ja.
Willkommen in der Matrix.
Yeah. Welcome. Let's get interesting here, everything. du bist gerade dabei, dein Buch zu schreiben. Also du hast schon ein Buch geschrieben, Menschsein, und du schreibst jetzt gerade dein zweites Buch, wo es ja nochmal darum geht, wirklich auch über, du kannst es gleich wahrscheinlich besser erklären als ich, aber wo es wirklich darum geht, nochmal anders auf Trauma zu blicken, Trauma anders zu verstehen. Was macht das mit dir gerade, dieses Buch zu schreiben? Weil ich finde, ein Buch bringt gefühlt immer für einen selbst auch irgendwie wie so ein Heilungsgeschenk mit, oder?
Ja,
also
ja.
So erstmal schreibt man das Buch wie für die eigene Heilung oder so ein Heilungsstück und dann geht es irgendwie raus in die Welt. Also was würdest du sagen, mit welcher Heilenergie ist dein Buch zu dir gekommen? Was schenkt es dir gerade? Und was macht der Prozess gerade mit dir, das zu schreiben?
Ich habe es tatsächlich gerade fertig geschrieben. Es ist jetzt im Lektorat und das ist ja auch immer dieses, wenn man unten Ende drunter schreiben kann, das ist ja so krass, das Gefühl. Ja, fertig.
Natürlich, ich habe fertig.
Ja, ich meine, wir wissen beide, was da noch für ein Prozess hinterhängt, der dann kommt. Aber erstmal dieses, das ist es. Das war schon mal ganz großartig und schon mal ein schönes Geschenk. Dieses zweite Buch ist tatsächlich noch für mich das größere Geschenk gewesen als das erste. Mit dem ersten wollte ich viel erklären und aufzeigen. Und das ist ja auch sehr sachlich und strukturiert. Und dann gibt es Fallbeispiele, ne, in Menschsein. Das gibt so eine Grundlage. Das wollte ich erst schon mal rausgeben, sozusagen als ersten Step. Also so sehe ich das. Und in diesem zweiten, die unsichtbare Last, wird das wahrscheinlich heißen, wenn da keiner widerspricht von der geistigen Welt oder so, ist es so, dass mein Geschenk war, dass dadurch, dass ich geschrieben habe, wie ich das sehe, wie dieses Verständnis von diesem Strukturtrauma, was ich beschrieben habe, und wie kann ich damit umgehen, was bedeutet das? Es gibt ein Opfer, es gibt ein Tätertrauma, das muss man ja auch nochmal bitte mit angucken. Wir sind ja immer alle sofort bei Opfern, wenn wir über Trauma sprechen und so weiter und so fort. Das sind Dinge gewesen, die ich genossen habe, mal strukturiert zu Papier zu bringen und dann aufzuzeigen, wie man damit umgehen kann und welche Möglichkeiten Menschen haben, diese Dinge zu bearbeiten und dass tatsächlich das ein lebenslanger, iterativer Prozess ist. Das Geschenk an mich selber war, dass ich darüber einen Namen für meine Methode gefunden habe. Das war total toll.
Wie kam das?
Das kam, dass ich einer Freundin das zu lesen gegeben habe und gesagt habe, guck mal, verstehst du das als jemand, der jetzt nicht
da drin arbeitet.
Ja, und der, ja, sie ist auch Coach, aber macht was anderes in dem Bereich. Und magst du das lesen? Ja, sehr gerne. Und dann sagt sie, ja, aber du sprichst da über deine Methode. Wie heißt die denn? Und ich dachte, ja, aber das versuche ich ja seit Jahrzehnten irgendwie und laufe durch den Wald mit meinem Hund und denke so, sie hat recht, eigentlich müsste das heißen irgendwie. Und dann kam's.
Magst du es teilen?
The Holistic Shift. Hm. Weil es einfach so ganzheitlich ist. Ich kam immer auf nichts, weil ich immer gesagt habe, die Methode, ich bin das. Aber nee, das können ja andere auch so machen. Das ist ja multiplizierbar. Das kann man ja lernen, so zu arbeiten. Das habe ich ja nur auch schon in der Akademie mehr als genug vermittelt. Aha, also ist das nicht nur, bin das nicht nur ich? Das können andere auch. Und wie soll denn das heißen? Und dann dieses Ganzheitliche und dass es immer mit einem Shift ist, weil das beschreiben die Menschen am meisten. Dass sie manchmal an diesen Punkt kommen, wo sie merken, jetzt ist was anders. Und es sind nie Big Bangs. Es ist nie, dass irgendwas macht und plötzlich, und da sage ich auch mal, das ist auch viel zu ungesund, aber dass ein Shift passiert, dass es so einen kleinen, so eine Bewegung im Innen gibt, die plötzlich sagt, jetzt habe ich eine andere Perspektive. Jetzt kann ich anders drauf gucken. Und dann nach und nach dekliniert sich das dann im Alltag durch und dann merkt man, wie sich das Leben verändert. Und das ganzheitlich, deswegen Holistic Shift.
Superschön. Hm. Eine Methode, mit der du arbeitest, wo ich ja auch schon in den Genuss kommen durfte, du arbeitest ja unter anderem auch mit Aufstellungsarbeit. Wie würdest du aufstellen, weil ich, für mich ist Aufstellung etwas, ich versuche das immer allen zu erklären, weil ich es einfach so geil finde. Und ich finde, es ist eins der transformativsten Dinge, die wir tun können.
Definitiv.
Ich finde es nur so wahnsinnig schwierig zu erklären, weil es, du brauchst schon die Erfahrung, denke ich, um es wirklich zu verstehen. Aber vielleicht magst du noch mal erzählen, was bedeutet für dich Aufstellungsarbeit und für wen ist Aufstellungsarbeit etwas? Genau, ja.
Also Aufstellungsarbeit, im Prinzip heißt das, wir arbeiten mit Resonanzen. Ja, genau das. Und Energiefeldern. Das klingt jetzt schon ein bisschen kompliziert. Das macht es sehr einfach. Es geht um das Stellvertreterprinzip. Wenn ich etwas aufstelle, heißt das, dass ich entweder Figuren oder Menschen in Positionen bringe, so wie ich fühle, dass es eine Konstellation gibt von einem Thema oder von bestimmten Menschen zueinander. Und wenn ich das mit Menschen mache, habe ich natürlich diese Riesenchance, das ist wirklich die Königsklasse, dass diese Menschen mitteilen können, was sie spüren, da wo sie gerade stehen. Und zwar gibt es dann diese Seelenschnittmenge. Da ist ein Mensch, da ist also unser Peter, der steht jetzt in der Position von Claras Onkel. So, und das heißt, er kennt Claras Onkel gar nicht. Er hat vielleicht noch gehört, wie der heißt, bestenfalls, und aber noch lebt. Und dann steht er da und spürt auf einmal, dass in ihm Gefühle und Empfindungen da sind, die er, bevor er sich dahingestellt hatte, gerade gar nicht hatte. Und dann fragt er und sagt, ja, aber bin das nicht ich? Und dann sage ich, entspann dich. Ja, das bist auch du. Aber es ist das, was du an diesem Platz wahrnehmen kannst. Und da geht die Aufmerksamkeit hin. Ja, und das ist das, was dann in der Aufstellungsarbeit so wertvoll ist, dass wir erfahren von Familienmitgliedern zum Beispiel oder von Teammitgliedern oder was auch immer unser Anliegen ist, von eigenen Anteilen, von Krankheiten, die wir haben, was auch immer, dass wir ein Sprachrohr bekommen, dass da ein Mensch steht, der ausdrücken kann, was da gerade passiert. Und das können wir auf einmal hören. Das heißt, es gibt eine ganz andere Wahrnehmungsebene. Und ein ganz anderes Bild, wenn denn dann 4 oder 5 da stehen, die diese Wahrnehmung teilen, können wir Erkenntnisse gewinnen, die wir in Gesprächen, in Therapie oder in Coaching oder auch in Selbstreflexion nicht erfahren können. Und das ist die große Chance und die Magie, die in dieser Aufstellungsarbeit liegt, dass wir Sprachrohre für Personen, Ereignisse und Umstände und Qualitäten bekommen und sie in Bezug zu uns setzen können. Was bedeutet das für mich in meinem Leben? Und die Menschen, die Repräsentanten sind, die das schon häufiger gemacht haben, die machen das dann schon sehr versiert. Wer das zum ersten Mal macht, ist wirklich meistens überrascht und sagt, bin das nicht auch ich? Ich hatte das Gefühl, das ist wie meine Aufstellung. Ich sage, ja, du nimmst auch ganz viel Heilung mit, weil du natürlich eine Kongruenz hast mit dieser Person, mit dieser Qualität, mit diesem Ereignis und etwas in dir spricht damit, aber das ist trotzdem die Energie, die dort erst zum Schwingen gebracht wird, in dieser Position, sonst wäre es jetzt nicht da. Und das ist völlig in Ordnung, das auch auf sich zu beziehen, weil wir multidimensionale Heilungsimpulse erfahren in Aufstellung.
Für jemanden, der jetzt gerade zuhört und denkt, geil, will ich unbedingt mal machen, bin ich so mutig und mach das mal. Kannst du vielleicht da einmal nochmal teilen, kann man bei dir Aufstellungen machen?
Ja.
Wenn ja, also ich packe das super gerne auch in die Shownotes, weil für mich ist es immer wichtig, ich würde jetzt nicht zu irgendjemandem gehen zu einer Aufstellung, weil ich glaube, es ist schon, man sollte da schon wissen, was man da macht. Deswegen kann ich dich ja sehr, sehr gut empfehlen, weil ich deine Arbeit so gut kenne. Wie kann man mit dir vielleicht auch arbeiten in diesem Kontext?
Ja, mit mir und meinem Sohn tatsächlich, der schon der macht seine eigenen Fußabdrücke, aber beginnend mit den Fußstapfen. Und über die Paradigm Academy bieten wir Aufstellungsarbeit an.
Mega. Dann packe ich das einmal in die Shownotes. Also gerne. Für alle, die das interessiert, es ist eine gute Adresse, wo man geholfen wird. Eine Frage, die ich immer gerne stelle in meinem Podcast, weil ich das so spannend finde, weil ich glaube, es gibt da nicht diese eine Antwort drauf. Was bedeutet für dich persönlich Spiritualität?
Mein Leben. Das ist wirklich, Spiritualität ist für mich der Begriff, der beschreibt, warum wir hier sind. Das ist der Anlass und das Ziel. Das ist ein Weg, den wir gehen und eine Qualität, in der wir uns ausdehnen können.
Das ist schön. Ich würde nochmal, bevor wir zum Ende kommen, den Bogen zu deiner Kindheit spannen.
Okay.
Was hat dir dabei geholfen, deiner Mutter vergeben zu können?
Im Grunde die Erkenntnis, dass egal was passiert ist, sie auf dieser geistigen Ebene, auf dieser Metaebene mich geliebt hat. Auch wenn sie das wirklich, sag mal, das war sehr schwierig, das zu erfahren. Und hatte auch Aspekte von Vereinnahmung, Verschmelzungsversuchen, Übergriff bis hin zu Zurückweisung, Ignorieren etc. Also das ganze Programm. Und in dem Kontext war das kaum erfahrbar. Aber ich habe auch in ihren Augen gesehen, was da alles nicht ging in diesem Weltlichen. Aber es gab eine Energie dahinter und ich konnte ihr Potenzial spüren. Ich glaube, meine Fähigkeiten habe ich sehr stark durch sie auch erfahren. Sie hatte ein unfassbares Potenzial, sonst hätte sie auch nicht so unfassbar gestört sein können. Sie ist ja auch mit ihrem eigenen Lebensweg, sind ihr ja auch fürchterliche Dinge passiert, sonst wäre sie ja so auch nicht geworden, muss man einfach so sagen. Und dieses Spüren dieses Potenzials und der Liebe hat mir geholfen, dann in diesem Weltlichen Stück für Stück in die Vergebung zu kommen und auch das Potenzial annehmen zu können. In diesem Wissen, das kommt auch durch sie. Sie hat mir das Leben geschenkt und das Potenzial und mehr war nicht verabredet. Und da in diese Demo zu kommen, dass das ist, was wir bekommen und das auch anzunehmen und was draus zu machen. Und das ist unser Job, nicht der Job der Eltern. Ja, da ist es schön, wenn sie uns unterstützen können. Schade, wenn das nicht möglich ist. Aber das haben wir nicht als Vereinbarung mitbekommen, sondern die Vereinbarung war, sie schenken uns das Leben und das Potenzial. Und das ist ein unfassbares Geschenk. Das Geschenk des Lebens selbst. Und das hat mir geholfen.
Danke fürs Teilen.
Sehr gerne.
Stell dir vor, du lebst noch ein sehr, sehr langes, erfülltes Leben. Du gehst noch volle Pulle raus mit all dem, was du machst und erreichst super viele Menschen und ne, also long, happy, fulfilled life. Vielleicht noch die ein oder andere Challenge, aber das gehört ja dazu. und irgendwann wäre der letzte Tag deines Lebens. Und wie es der Zufall will, wäre ich da.
Schöne Vorstellung. Dann sprechen wir noch mal kurz. Bring ein Mikro mit.
Auf jeden Fall. Wir holen den Moment mal kurz schon mal, Zeit ist ja eine Illusion, kurz hier rein. Mhm. Und ich würde zu dir sagen, Nicole, es wurde alles gelöscht. Deine Bücher sind weg, Podcast ist weg, gone, alles deleted. Ich habe aber ein Blatt Papier und einen Stift. Und du könntest jetzt auf dieses Blatt Papier 3 Dinge schreiben. Wenn sonst nichts bleiben würde von all dem, was du weißt, wer du bist, was du mitgeben könntest, von dem du dir wünschen würdest, dass sich die Menschen daran erinnern, was würdest du aufschreiben?
Ich liebe mich. Ich liebe dich. Ich liebe uns.
Schön. Nicole, danke von Herzen für dieses Gespräch. Ich habe versucht, wirklich so viel wie möglich rauszuholen. Und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie lange wir gesprochen haben.
Ich auch nicht.
Weil ich völlig versunken war in unser Gespräch. Und ja, danke.
Ich danke dir. Ich fand es selbst sehr inspirierend und sehr schön, unseren Austausch. Danke dir von Herzen.
Danke für dein Sein. Wirklich danke. Alles, was du für mich auch getan hast. Danke für alles, was du für alle tust da draußen. Danke. Mir hat letztens eine gute Freundin zu mir gesagt, Pioniere erkennt man immer an den Pfeilen im Rücken. Danke, dass du das aushältst, ja, und da deinen Weg gehst und den Raum aufmachst, ja, dass da gerade dieses Spirituelle nochmal reinsinken kann und reinkommen kann. Und ich weiß um den Mut, den es dafür braucht. Und danke, dass du da so nach vorne gehst und da stehst und dass du dich entschieden hast, in diesem Moment, wo du wählen konntest, wieder herzukommen, zu bleiben und das zu machen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich freue mich sehr wirklich auf alles, was wir noch von dir lernen dürfen und was durch dich noch entstehen darf. Also danke, 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 dass wir zur gleichen Zeit hier sein dürfen. Ja, danke, dass es dich gibt.
Danke dir, liebe Laura, und danke, dass es dich gibt und dass du den Mut hast und ich hier sein darf und das auch so ausdrücken kann und du das auch mit mir hier teilst. Das finde ich auch sehr besonders.
Danke.
Aus ganzem Herzen.
Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe-Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.